Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Lesung für heute ist der anfangs erwähnte Predigttext für den Sonntag Oculi. Und ich lese nach Hoffnung für alle. Überschrieben ist er mit einem wunderschönen Titel: Nachfolge duldet keinen Aufschub. Unterwegs wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Herr, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Komm mit mir. Er erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst die Botschaft von Gottes neuer Welt verkünden. Noch ein anderer sagte zu Jesus: Ich will mit dir gehen, Herr. Sobald ich mich von meiner Familie verabschiedet habe, komme ich mit. Ihm antwortete Jesus: Wer beim Pflügen nach hinten blickt, den kann Gott in seiner neuen Welt nicht brauchen. Ich möchte beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir loben und wir preisen deinen heiligen und ewigen Namen. Dich alleine beten wir nur an. Es ist wieder Sonntag und wir sind in Gemeinschaft vor dir versammelt. Und wir wollen dir Danke sagen für dein uns tragen und mitgehen in der vergangenen Woche. Wir bitten dich aber auch, dass du uns in der neuen Woche Schild und Schutz bist, mit uns gehst, uns nicht loslässt, auch wenn wir schon mal eher von dir loslassen sollten. Sei du jetzt mitten unter uns und richte uns wieder neu aus, auf dich, auf dein Wort hin. Öffne unsere Ohren, unseren Verstand und unsere Herzen und lass uns durch die Predigt gestärkt in die vor uns liegende Woche gehen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Morgens um 7 klingelt bei mir der Wecker. Nun ja, es ist natürlich kein Wecker mehr mit so einem Rappeln oder so, sondern es ist natürlich mein Smartphone. Und es erinnert mich mit Musik daran, dass es nun doch mal Zeit ist, aufzustehen. Die 7 Uhr Musik ist ein Lied von Samuel Harfst, ein christlicher Liedermacher, den ich sehr mag, und ich habe ihn schon des Öfteren zitiert. An fast jedem Morgen dringen diese Worte an mein Ohr: Du bedeutest mir alles und im Grunde noch mehr. Manchmal fehlen mir die Worte, doch jetzt fehlst du mir sehr. Du bist alles, was ich begehr. Du bist Leben. Ich liebe dich sehr. Das sind Worte, die eine sehr tiefe und innige Beziehung zu Jesus Christus andeuten und beschreiben. Der Text zeigt, welche Bedeutung Jesus für den Autor hat. Du bist Leben. Was für ein Satz. Wir sagen doch eher, Wasser ist Leben oder Luft, aber du? Was für eine Liebeserklärung gegenüber Gott. Doch das passt zu diesem Sonntag, denn der heißt Oculi. Monika hat es schon gesagt. Und das steht für einen spannenden Satz, nämlich Oculi me semper ad dominum. Meine Augen schauen stets auf den Herrn. Wir haben es bereits gehört. Und weil das so sein soll, gibt es heute auch einen wirklich herausfordernden Predigttext. Wir haben ihn ja bereits gehört und herausfordernd ist er eben, weil er uns fragt, was uns Nachfolge bedeutet. Habt ihr den Text noch im Ohr? Das mit den, lass die Toten ihre Toten beerdigen oder der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Wenn das Nachfolge ist, ist das schon ein starker Tobak, oder? Nicht umsonst überschreibt Luther diesen Abschnitt mit vom Ernst der Nachfolge. Doch wie ist es eigentlich gemeint? Und worum geht es Jesus hier? Schauen wir einmal genauer hin und versuchen zu verstehen, was dieser Text für uns heute bedeuten kann. Meine Gedanken dazu habe ich in drei Punkte gegliedert, und zwar erstens, welcher Ernst steckt in der Nachfolge? Zweitens, wer ist hier eigentlich gemeint? Und drittens, was bedeutet es mir? Erster Punkt, welcher Ernst steckt in der Nachfolge? In diesem kurzen Abschnitt, in diesen fünf Versen, werden gleich drei Begegnungen mit Jesus erzählt. Die drei Menschen, mit denen Jesus spricht, tragen sich mit der Absicht, ihm zu folgen. Und das wortwörtlich, denn Jesus ist auf dem Weg. Ja, er ist, bei Lukas ist es hier der Anfang der Reise von Kapernaum nach Jerusalem. Das ist eigentlich kein langer Weg, ja? Aber bei Lukas zieht sich dieser Weg tatsächlich über 10 Kapitel hinweg. Bis Jesus dann kurz vor dem Passafest im Tempel von Jerusalem predigt und dann am Karfreitag am Kreuz endet. Oder auch nicht, denn Ostern kommt. Von dem Weg berichtet uns Lukas. Und es sind spannende Kapitel darunter, wie zum Beispiel die sogenannte Feldrede, also das Pendant zur Bergpredigt, aber eben bei Lukas. Wirklich spannend. Aber zurück zu unserem Text, denn was verlangt Jesus denn nun von diesen drei Jüngern? Lesen wir die erste Begegnung noch einmal. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Den ersten Jünger weist Jesus auf die materielle Armut hin, in der er selbst lebt und die seine Jünger mit ihm teilen. Diese Stelle steht für mich in einem krassen Gegensatz zu diesem sogenannten Wohlstandsevangelium, von dem man ab und an schon mal hört. Also die Annahme, dass der Weg mit Gott uns zwangsläufig zu Reichtum und Überfluss führen wird, weil Reichtum eben für ein gelingendes Leben steht. Bei Jesus ist das offensichtlich nicht so. Denn der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sein Haupt betten kann, wie es früher bei Luther hieß. Ein festes Haus, Besitz und materielle Sicherheit haben keinen Wert für unseren Herrn. Und auch nicht für seine Nachfolger. Wenn wir allerdings unser Leben betrachten, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Eine eigene Immobilie bleibt das Ziel vieler Menschen. Ein ausgeglichenes, nein, besser noch ein deutlich positives Konto lässt uns ja auch viel ruhiger schlafen. Und für jeden Besitz gilt der alte Spruch, besser haben als brauchen. Gut, die jüngere Generation sieht das etwas anders. Hier gibt es anscheinend mehr eine Tendenz zum Leihen und Teilen. Das wäre auch gut so, denn wir wissen alle, dass wir mit der Schöpfung und ihren Ressourcen besser etwas schonender umgehen sollten. Aber unabhängig davon verlangt Gott für die Nachfolge auch die Herrschaft über unseren Besitz. Ein gutes Bild dafür ist, dass uns alles, aber auch wirklich alles, was wir haben, nur anvertraut ist, nur geliehen, anvertraut, um Gott und seinen Geschöpfen damit zu dienen. Kommen wir zu der zweiten Anekdote. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Der Mann will doch nur seinen Vater beerdigen, bevor er Jesus nachfolgen kann. Das ist doch nichts Schlimmes, oder? Jesus sieht das anders. Gut, wir kennen die Hintergründe dieser Geschichte nicht, aber wir sollten eines wissen aus der Kultur der damaligen Zeit. Dass ein Vater durch seinen eigenen Sohn beerdigt werden soll, ist seinerzeit ein öffentlicher Ausdruck dafür, dass man das vierte Gebot einhalten soll. Du sollst Vater und Mutter ehren. Es macht dies nach außen hin für alle und jeden sichtbar. Dabei ist es egal, wie man zu Lebzeiten zu seinen Eltern stand oder mit ihnen umgegangen ist. Wenn sie sterben, dann muss dieser äußere Schein gewahrt werden. Mit seiner knallharten Absage, dass die Toten noch ihre Toten selbst beerdigen sollen, macht Jesus zwei Dinge deutlich. Erstens, es ist egal, was andere von dir denken, wenn du in der Nachfolge stehst. Der äußere Schein ist bei Gott irrelevant. Und Christus zu folgen, ist wichtiger als das Einhalten von gesellschaftlichen Spielregeln. Sind es doch oft Regeln, die wir uns als Gesellschaft selbst gegeben haben und nicht von Gott kommen. Nur um die Herausforderung noch einmal hier an dieser Stelle besonders deutlich zu machen. Derjenige, ja, wenn der Jünger das so lebt, ja, wer seinen eigenen Vater willentlich nicht beerdigt, der wird in seinem Dorf und in seiner Familie keine Achtung mehr erhalten. Er ist dann raus aus der Gesellschaft. Das ist hart, oder? An dieser Stelle aber ein kleiner Einschub, weil es ja auch um die Frage der Gebote ging. Jesus sagte zu keiner Zeit, dass das Einhalten der Gebote falsch ist. Ja? Also wir wissen eben nicht, was die Hintergründe sind. Aber er weist, Jesus weist, wie auch schon Jesaja und Jeremia, stets auf den inneren Sinn der Gebote hin. Er sagt, wenn wir Gott wirklich lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Kraft und mit ganzem Verstand, dann ist es genug. Insbesondere, weil diese Liebe uns zu unserem Nächsten führt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von daher bei aller Härte dieser Aussage, es geht Jesus immer um unsere innere Haltung. Unsere Haltung zu ihm, zum Vater und zu unserem Mitmenschen. Und noch eine kleine Ergänzung, auf die ich gestoßen bin, als ich mich mit der Vulgata beschäftigt habe. Die Vulgata, das ist die lateinische Übersetzung, auf dessen Basis Luther die Bibel übersetzt hat ins Deutsche. Es wird bei den 10 Geboten, bei diesen Du sollst nicht stellen, eine Zeitform verwendet, die man auch mit Du wirst nicht übersetzen kann. Damit wäre das Einhalten der Gebote eher als eine Folge der Liebe zu Gott, wie sie im ersten Gebot beschrieben wird, zu finden. Ein Aspekt, der mich etwas nachdenklich gemacht hat und auch Stoff für eine weitere Predigt bietet, aber an einem anderen Tag. Kommen wir zur dritten Anekdote. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Hier kommt einer zu Jesus, der sich schon ein bisschen vorbereitet hat. Er sagt zu ihm, ich verabschiede mich kurz von meinen Leuten und dann komme ich dir nach. Jesus antwortet hier mit einer landwirtschaftlichen Weisheit, die wir heute wahrscheinlich gar nicht verstehen. Ich habe das recherchiert und habe dann gelernt, wenn man während des Flügens mit Zugochsen, ja, wenn man sich dann umwendet, dann zieht man das Joch meistens ein Stückchen mit und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Tiere in eine Kurve einschwenken. Das bedeutet, dass es keine geraden Furchen auf dem Feld gibt. Im Gegenteil, sie überschneiden sich, wenn du Pech hast, und das Feld im Ganzen kann nicht vernünftig ausgenutzt werden. Mit anderen Worten, wer so arbeitet, hat auf einem Feld nichts zu suchen. Das macht die Aussage so hart. Dabei ist es wieder mal nichts Anstößiges, was derjenige um was derjenige bittet. Das ist nichts Schlechtes. Sich von der Familie zu verabschieden, ist doch etwas Positives, oder nicht? Aber wieder kennen wir die Hintergründe nicht. Geht es um einen äußeren Schein oder will er seine Familie beruhigen, damit sie weiß, mit wem er unterwegs ist? Oder will er sich vielleicht damit brüsten, dass er mit dem großen Rabbi aus Nazareth unterwegs ist, dem Jesus oder sein wird? Wir wissen es nicht. Aus dieser Anmerkung kommt ruhig nach vorne. Ja, gut. Alles gut. Aus dieser Anmerkung nehmen wir nur eines mit. Es geht um das, was kommt, und nicht um das, was hinter uns liegt. Und deswegen verstehen wir heute diesen Satz vom Flug als schau nicht zurück, sondern schau nach vorn. Das ist auch ein guter Rat, gerade in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben. Die Erinnerung an früher ist trügerisch und oft von sentimentalen Dingen überlagert. Unser Leben, das wissen wir, das können wir nur nach vorne leben. Was war und vorbei ist, das kommt nicht mehr zurück. Für den Blick zurück braucht es Vergebung, für den nach vorn braucht es Hoffnung. Und deswegen lass uns nach vorn sehen auf unseren Herrn Jesus Christus, denn genau dort ist er. Zweiter Punkt. Wer ist hier eigentlich gemeint? Sollen eigentlich alle Nachfolger Apostel werden oder sein? Sollen alle Jünger predigen und Wunder tun? Denn direkt nach unserem Predigtext werden die Nachfolger in die Welt gesandt. Das ist die Aussendung der 72. Übrigens die 12 Jünger, ne, Petrus und Johannes und wie die alle heißen, die sind nicht dabei. Ja? Die sind noch da. Es werden andere 72 Jünger zu zweit in die Städte gesandt. Und Jesus sagt zu ihnen, heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich Gottes kommt mit Heilung und Frieden. Auch wieder so ein spannender Gedanke, über den man länger nachdenken könnte, aber nicht heute. Hier geht es um den Auftrag der Nachfolger, die Jesus in die Städte des Landes schickt. Was mich immer daran bewegt hat, an diesen Aussenden und Auftrag, ist die Frage, was ist eigentlich mit den anderen? Also mit denen, die diese Worte hören und einfach nur an Jesus glauben. Sind dies auch Nachfolger oder sind die etwas anderes? Muss ein Nachfolger denn zum Apostel werden, also zu jemandem, der die erlösende Botschaft vom Reich Gottes weiterträgt, oder meint das etwas anderes? Denn seien wir mal ehrlich, so ein Typ wie Petrus, das sind doch die wenigsten von uns. Also jemand, der alles, aber wirklich alles stehen und liegen lässt und dann auf Menschenfischer umschult. Seine Existenz in einem einzigen Augenblick wegwirft. Einfach so. Wie würden wir reagieren, wenn Jesus auf uns zugekommen wäre und hätte gesagt, folge mir nach? Als ich jung und vielleicht auch noch recht dumm war, hätte ich vielleicht nicht viel darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat. Aber heute, wer zahlt die Schulden auf der Wohnung, wenn ich gehe? Wer kommt für meine Verpflichtungen auf? Schließlich trage ich Verantwortung für meine Frau und auch für meine Gemeinde. Nein, so einfach alles stehen und liegen lassen kann ich doch nicht. Und jetzt kommt das Spannende, das muss ich auch nicht. Das, worauf es ankommt, worauf es Jesus ankommt, ist, ob ich meinen Besitz, meine Zeit, meine Begabung, meinen Ruf und mein Leben Gott zur Verfügung stelle oder eben nicht. Nachfolge, und das ist den Jüngern an dieser Stelle noch gar nicht klar, heißt nicht für alle und für jeden dasselbe. Es heißt eben nicht, ich stelle mich vor Menschen hin und erzähle von Jesus. Ja, davon brauchen wir sicherlich mehr, als wir haben. Das ist klar, aber jeder sollte mit den Gaben dienen, die sie oder er in sich trägt. Bedenkt eines, zu dieser Zeit, wo unsere Geschichte erzählt wird, ist es noch Monate hin bis Pfingsten, also bis zur Geburt der Kirche. Es gibt keine Gemeinde, die die gute Nachricht vom Reich Gottes in ihre Stadt hinausträgt, sondern es gibt nur die Jünger, seine Apostel. Apostel heißt übrigens Sendbote, also ein Überbringer von Nachrichten. Mit der Gründung von Gemeinden werden mehr als nur Sendboten benötigt. Welche Aufgaben für Nachfolger finden wir nun in den jungen Gemeinden? Lesen wir mal nach in 1. Korinther 12, Vers 28. Ich trinke immer erst noch was. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Paulus redet hier also davon, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt in der Gemeinde. Vermutlich habt ihr jetzt alle beim Hören eine wertende Reihenfolge wahrgenommen, oder? Also so in etwa, die Apostel kommen doch zuerst und ganz hinten vielleicht die Leitungsaufgabe, die praktischen Dinge. Deswegen möchte ich auch noch die nächsten zwei Verse lesen, nämlich 29 bis 31, die nächsten drei Verse, wo Paulus das noch etwas relativiert, indem er sagt, sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott gegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nutzen. Paulus plädiert hier dafür, die eigenen Gaben zu erkunden. Ja, anscheinend ist der Nutzen für die Gemeinden nicht bei allen Gaben gleich groß. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn es kommt immer auf die Situation an, in der eine Gemeinde steht. Mal ist es wichtiger, dass du Menschen hast, die draußen fegen, und mal ist es wichtiger, dass du Menschen brauchst, die andere zum Glauben führen. Denn es kommt, wie gesagt, auf die Situation an. Und eines ist mir aber besonders wichtig, weil es so selten geworden ist, nämlich die Tat, die gelebte Hingabe zum anderen. Denn das sagt viel mehr über die Liebe Gottes aus als jede noch so exzellente Predigt. Man mag denjenigen, der hier oben steht, bewundern oder das, was er sagt, gut finden, aber wenn es nicht der Barmherzigkeit dient, wenn es nicht die Herzen für die Liebe Gottes öffnet, wenn es nicht dabei hilft, dass irgendjemand erkennt, wie barmherzig und gnädig unser Gott wirklich ist, dann ist das alles nichts Nutze. Wie sagt Paulus, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nutzen. Und Reden schwingen ist es nicht. Es ist die Gabe des Heilens, vielleicht mit liebevollen Worten, in der Seelsorge oder in einem vertrauten Gespräch. Es ist die praktische Hilfe, die so selten geworden ist. Es ist das Erzählen von Gott mit einfachen Worten aus dem tiefsten Herzen. Es ist das Teilen von Geschichten, die jeder versteht. Wenn ich davon erzähle, was Gott mir bedeutet und was es mit mir macht, dann ist das, was hilft, was weiterhilft. So wie Samuel Harfst es singt. Wenn er singt, du bedeutest mir alles und im Grunde noch mehr. Also mehr, als ich erfassen kann. Lass uns also aufhören, Dinge anzustreben, die wir vielleicht gar nicht können, sondern danach suchen, was wir können. Lass uns Gabentest machen und uns einfach mal ausprobieren. Die Gemeinde ist dafür der perfekte Ort. Hier in der Gemeinschaft von Geschwistern kann ich Gott so dienen, wie es mir geschenkt ist. Ich kann mich ausprobieren und das Wichtigste ist die Bereitschaft dazu. Es ist die Bereitschaft, uns von Gott gebrauchen zu lassen. kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Was bedeutet es mir? Oder anders gesagt, was bedeutet es für jeden von uns, sich für Gott verfügbar zu machen? Denn darum geht es ja, Verfügbarkeit. Gott soll über mich verfügen dürfen. Das ist, muss man zugeben, heute nicht unbedingt so ein hippes Thema. Ne? Denn jeder will ja für sich selber über sein Leben bestimmen und sich verfügbar machen. Sich auf ihn ausrichten, das passt nicht so gut zum Individualismus, zur Selbstoptimierungs- und Achtsamkeitswelle unserer Tage. Aber was heißt das denn nun, sich verfügbar machen? Das heißt für mich, unverrückbar lieben, kompromisslos folgen, gehorsam gegenüber seiner Stimme sein, erwartungsvoll dienen und dem Heiligen Geist vertrauen. Ich habe 5 Beispiele von Nachfolgern gewählt, an denen ich euch das ein Stückchen weiter nahebringen möchte. Unverrückbar lieben, so wie Johannes der Jünger, der sich an ihm festhält, der beim letzten Abendmahl an seiner Brust liegt, ja, so steht es im Johannesevangelium, und auch unter dem Kreuz läuft er nicht weg. Er nimmt den Auftrag an, sich um die Mutter Jesu zu kümmern. Sein Evangelium, seine Briefe und auch die Offenbarungen, die alle von ihm stammen sollen, lehren genau das, die Liebe zu Jesus Christus und dem Vater. Unverrückbar lieben. Da muss ich drücken. Kompromisslos alles aufgeben. Wie Petrus, der alles stehen und liegen lässt. Ich hatte es gerade schon gesagt, seine Existenz als Fischer, seine familiäre Zukunft, seine Perspektive, alles lässt er hinter sich. Es gipfelt in dem einen Satz, den wir vorhin schon gesungen haben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ewiges Leben ist so ein Stichwort des dritten Beispiels, was vielleicht etwas merkwürdig klingt, nämlich Lazarus. Er war schon in einer besseren Welt, als er gestorben war. Jesus erzählt es vorher mal anekdotisch in diesem Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Obwohl Lazarus natürlich eigentlich der reiche Mann ist, wir wissen das, und nicht der Arme aus dem Gleichnis. Aber Lazarus stirbt, ja, bevor sein Freund Jesus ihn heilen kann. Aber als Jesus ihn ruft, kommt er aus dem Tod zurück. Das wird zum Zeichen für sehr, sehr viele. Jesu Stimme gehorchen führt Lazarus zum Leben zurück. Unfassbar. Erwartungsvolles Dienen, so wie Johannes der Täufer. Er steht jeden Tag am Jordan, er predigt die Umkehr und weist auf Jesus hin, tagelang, wochenlang, über Monate, vielleicht sogar Jahre. Er wird selbst zu einem gesellschaftlichen Phänomen und schafft sich viele Feinde. Doch sein Dienen besteht darin, auf Jesus zu warten, ihn zu taufen und sich selbst klein zu machen. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und als letztes dem Heiligen Geist vertrauen. So lebt es uns Paulus vor, der sich auf den Weg macht, der ihm möglich ist. Der erkennt, dass der Heilige Geist ihm Türen öffnet, aber auch Wege verschließt. Und der sich im Traum rufen lässt, das berühmte, komm herüber und hilf uns. Dass Paulus und die Botschaft Christi nach Europa bringt. Ich weiß nicht, ob euch das hilft, die Bereitschaft zur Annahme eurer Berufung und die Bereitschaft zum Dienst und die Bereitschaft zur Liebe zu stärken. Ich hoffe es aber. Denn das ist es, was Jesus von seinen Nachfolgern möchte, dass sie sich von ihm einsetzen lassen. Und unsere Antwort ist, woher willst du, dass ich dir diene? Woher willst du, dass ich dir diene? Lasst diese Frage in eurem Herzen nachhallen. Lasst uns dabei aufsehen zu unserem Herrn Jesus Christus und uns sagen, meine Augen schauen stets auf den Herrn. Amen.